Okay. Ja, ein wunderbares Lied aus dem Hiob-Buch, Kapitel 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da müsste man jubelnd und laut rufend durch Coburg marschieren und es den Leuten mit Kraft und Freude in die Häuser, offenen Fenster und Herzen hinein rufen. Nicht so ganz klein, bisschen leise, sondern von ganzem Herzen. Ja, wir kommen heute zum letzten Text aus der Bergpredigt. Erstmal in unserer Predigtreihe, Matthäus Kapitel 7. Weiß nicht, kriegen wir den an die Wand? Ist irgendwo angekommen? Irgendwas hatte ich geschickt. Oh ja, da ist er ja. Super. Genau, die Schrift an der Wand. Nur der Finger Gottes, der fehlt. Ne? Aber es ist ja inspiriertes Wort Gottes. Und es ist die Übersetzung aus der guten Nachricht. Und wir lesen es mal gemeinsam. Also ich lese es vor, ihr könnt mitlesen. Da sagt Jesus am Ende seiner Rede, übrigens die Rede, ich glaube, man müsste es mal ausprobieren, aber ich glaube, eine gemütliche halbe Stunde. Man hat die Bergpredigt durchgelesen, Kapitel 5 bis 7. Und natürlich hat er nicht so schnell und ausführlich und erklärt, wenn das Ganze eine Stunde gedauert hat, also es war gar nicht so lang wie die Predigtreihe, ne? Die begangen wir im Februar. Hier, wer diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sich nach ihnen richtet oder sie tut oder sich daran hält, wie immer man das übersetzen würde, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, auch wie eine kluge Frau, logisch, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, also das Wasser stieg und der Sturm tobte und an das Haus rüttelte, eigentlich immer wieder an das Haus rüttelte. Man sieht den Sturm immer wieder das Haus angreifen, so vom griechischen Text her. An dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein. Warum? Weil es auf Fels gebaut war. Also der Untergrund hielt gut stand. Ne? Und das ist ja entscheidend. Hingegen, also wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, sie nicht tut, sich nicht daran hält, danach lebt, wird am Ende wie ein Dummkopf oder wie ein Törichter, so übersetzt Luther, dastehen, der sein Haus auf Sand, eigentlich losen Sand, schier Treibsand, baute. Als dann die Regenflut kam, so irgendwie der Test eines jeden Bauwerks, ne? Die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte, und hier ist nur einmal toben gemeint, bumm, dagegen haute, und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern, weil der Untergrund nicht standhielt und das Haus ins Rutschen kam und dann aus den Fugen kam und am Ende zusammen krachte. Frage, bist du klug, ein kluger Mensch? Und vielleicht denkst du jetzt zuerst an deinen Schulabschluss, was war das jetzt noch? Oder an deine Zeugnisse in der Schule. Vielleicht denkst du daran, wie schnell du ein Kreuzworträtsel lösen kannst. Oder überlegst nochmal kurz, welchen Titel habe ich, ist da auch wirklich ein DR davor oder nicht? Bist du klug? Schlau? Wenn Jesus von einem klugen Mann spricht, oder eben von einem dummen Mann spricht, dann meint er etwas anderes, etwas, was unser ganzes Leben betrifft. Und es geht mehr in Richtung Weisheit und was auch unseren Glauben an den lebendigen Gott betrifft. Und Jesus macht das in einem Bild, in einem Gleichnis deutlich, wer klug ist und wer dumm ist. Er sagt, klug ist derjenige, der, wenn er ein Haus baut, es auf einem festen, guten Fundament baut. Damit es dann, wenn die Krise, die Stürme und all diese anderen Bewährungsproben kommen, standhält. Also der auch darauf achtet, dass nicht nur das Haus schön ist und gut aussieht und dasteht, sondern dass es auch auf gutem Fundament gebaut ist. Der ist klug. Und andererseits sagt Jesus, dumm ist derjenige von uns oder derjenige, der sein Haus auf einem schlechten Fundament baut und dann in den Stürmen den Zerbruch seines Hauses erleben muss. Ich denke, für einen äußeren Spaziergänger, der an diese beiden Häuser vorbeigeht, ist da gar kein Unterschied zu erkennen. Also sind beides vielleicht schöne Häuser, vielleicht gleich groß. Und schon während der Bauarbeiten hat man beide da irgendwo mit Balken rumlaufen sehen und Steinemauern und Dach und was auch immer. Übrigens, Jesus war ja Zimmermann, Hausbauer. Er wusste genau, wovon er sprach, wenn er dieses Bild wählte. Also so nach außen hin würde man denken, ja, das ist genau gleich. So ein eifrig am Bauen, schönes Haus, steht gut da. Aber als dann eben Regen und Sturm und all diese Dinge hereinbrachen, zeigte sich der große Unterschied. Das eine Haus hielt nicht stand und krachte zusammen. Das andere Haus blieb stehen. Ich denke, dass Jesus hier, wenn er dieses Bild vom Haus wählt, im Grunde genommen vielleicht unser Lebenshaus meint, an dem wir ja ein Leben lang rumbasteln und rumbauen. Es besteht nicht nur aus Steine, Garten, Auto, sondern aus Beziehungen, aus Familie, Beruf, Begegnungen und auch inneres Leben. Dass Jesus unser Lebenshaus meint und dass Jesus unser Glaubensgebäude meint. Wie sieht das mit meinem Glauben aus? Worauf ist meine Christlichkeit, mein Glaube gegründet? Ist es ein gutes Fundament? Oder ist es, und das zeigt sich dann in den Krisen, ein Scheinglaube? Und konkret angewendet sagt Jesus ja, der Mann ist klug und gleich diesem auf Felsen gebaut, der mein Wort hört, hier die Bergpredigt, aber sicher auch drüber hinaus Gottes Wort, der mein Wort hört und tut, sich danach richtet, danach lebt. Der ist klug, der baut auf gutem Fundament. Töricht oder dumm ist derjenige und gleich diesem Haus, das zusammenbricht, derjenige, der auch das Wort Gottes hört und vielleicht sogar genauso hört, aber sich nicht daran hält und sich nicht danach ausrichtet. Da kommen irgendwann die Proben, die Krisen, ob es um Krankheiten sind, Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme oder der letzte Tag vor dem lebendigen Gott. Irgendwann kommen diese Dinge und dieses Haus hält nicht stand, es bricht in sich zusammen. Wenn also die Antwort Jesu lautet auf die Frage nach, bist du klug? Die Antwort Jesu ist, klug bist du, wenn du Gottes Wort hörst oder Gottes Wort liest und dich danach ausrichtest mit deinem ganzen Leben, mit deinem Glauben, dann bist du klug. Ja, ihr habt vielleicht manches von der Bergpredigt noch in Erinnerung, inhaltlich auch. Und die Frage ist wirklich, was mache ich mit dem, was ich gehört, gelesen habe? Die Frage ist, was mache ich mit dem, was ich in der Bibel lese? Was mache ich mit dem, was Jesus zu mir sagt? Oder ich auch in manchen Predigten oder im Internet höre. Was mache ich damit? Und die Reaktion der Zuhörer kann ja sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel nach dieser Bergpredigt. Die einen gehen nach Hause und sagen, das war wirklich eine super tolle Rede, die Jesus da gehalten hat. Auch rhetorisch gut. Inhaltlich, er hat recht. Ja, es ist super gewesen, was er sagte. Die anderen gehen nach Hause und fangen vielleicht zu Hause an zu diskutieren. Also das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Wie hat er das eigentlich gemeint? Da müssen wir nochmal nachfragen. Und sie diskutieren darüber, was Jesus sagte, was in der Bibel drin steht. Das ist doch nicht verkehrt. Und die Dritten gehen nach Hause und sagen, du, da muss ich erstmal, da schreibe ich eine Ausarbeitung darüber. Da schreibe ich vielleicht sogar eine Andacht oder eine Predigt darüber oder eine gute Abhandlung. Und sitzt an der Maschine und schreibt Seite und Seite und Seite eine Ausarbeitung. Der Nächste macht vielleicht sogar über das Gehörte eine Doktorarbeit und wird irgendwo Lehrer und kann lehren, was Jesus gesagt hat, was Jesus meint, wie das in der Bibel gemeint ist und was da drin steht. Das ist alles irgendwo nicht schlecht und nicht verkehrt. Aber wenn es darüber hinaus nicht dahin kommt, dass wir tun, was Jesus sagt, dass wir unser Leben danach ausrichten und ihm nachfolgen, gleichen wir dem dummen Mann, der sein Haus auf losen Sand baut und irgendwann kommt der Sturm und es bricht zusammen. Schon die Kirchenväter haben ja auf die Bergpredigt ganz unterschiedlich reagiert. Sie haben gespürt in der Bergpredigt und das, was Jesus sagt, das ist ganz schön krass. Boah, das kann man ja gar nicht leben eigentlich, ne? Und ich müsste ja so vieles ändern in meinem Leben und boah, am Ende heißt dann sogar noch, durch Tun kommt man den Himmel und das stimmt ja auch gar nicht richtig. Und sie haben auch so ihre Wege gefunden. Zum Beispiel Franz von Assisi sagte, die Bergpredigt ist nur für besonders Heilige, für Menschen im Kloster und für den Klerus, Priester, Diakone und so weiter. Oder Friedrich Schleiermacher, der wie kein anderer Theologe der westlichen Welt die Christenheit geprägt hat, er sagte, es geht nicht ums Tun. Für manche ist Tun ja ein Schreckenswort, ne? Aber da muss man mal hebräisch denken lernen und weiß, dass Denken, Innerlichkeit und Tun eine Einheit ist im biblisch-hebräischen Denken, ne? Aber er sagte, es geht nicht ums Tun, sondern um die Gesinnung und gründete eine Gesinnungsethik. Und ich könnte noch hinzufügen, weil ich Friedrich Schleiermacher gut kenne, es geht um eine reine Innerlichkeit. Die ist unangreifbar und hält auch allen wissenschaftlichen Ergebnissen stand. Oder John Nelson Darby, kommen die Brüdergemeinden daher und auch der Dispensationalismus, wer das weiß, was es ist, dauert zu lang zu erklären. Er sagte, die Bergpredigt ist nur für die damaligen Juden gewesen und dann später irgendwann wieder verbindlich für das sogenannte tausendjährige Reich. Wir merken, alle haben kluge Sätze und Ideen, aber bislang war niemand dabei, der sagte, die Bergpredigt ist auch dazu da, dass wir danach leben. Jesus hat es wirklich so gemeint. Es ist der lebendige Gott, der redet ja nicht aus Spaß darum. Martin Luther sagte, und da ist sicher viel Richtiges dran, er sagt, die Bergpredigt, die so krass formuliert ist, wo schon Ehebruch das Begehren ist und nicht erst, wenn man ins Bett steigt mit jemandem, die Bergpredigt entlarvt meine Selbstgerechtigkeit, zeigt mir meine völlige moralische Unfähigkeit zum Gutsein und werft mich auf die Gnade, die erlösende Gnade Jesu Christi. Und das ist ein Volltreffer. Das stimmt wirklich. Wer sich ganz an Gottes Wort halten möchte, zerbricht auch in seinem Selbstkönnen, und vor allem auch in seiner Selbstgerechtigkeit. Er zerbricht daran und merkt, ich kann das gar nicht. Ich möchte, aber ich kriege das nicht hin. Und entdeckt die erlösende Gnade, die alleine mich selig macht. Das hat Martin Luther sicher gut entdeckt. Aber eben nur, wenn ich sie wirklich ernst nehme, führt die Bergpredigt und was Jesus sagt, mich zur Gnade. Wenn ich das schon gar nicht richtig ernst nehme, ja, das redet er halt, kann man sowieso nicht halten und ist vielleicht gar nicht ganz so gemeint und man könnte darüber diskutieren, dann wird sie mich niemals zur Gnade führen. Also da ist schon mal die Herausforderung. Wer schon gleich als ein Gnadenwissenschaftler kommt, na gut, die Bergpredigt muss ich ja hier gar nicht lesen, sie ist ja auch gar nicht wichtig, müssen wir auch gar nicht halten, müssen wir uns überhaupt nicht danach ausrichten, ich soll ja nur erkennen, das ist nichts, die Gnade ist alles und da stehe ich. Dann, der kommt nicht zur Gnade. Vielleicht zur billigen Gnade. Aber gerade der sagt, ja, das ist Gottes heilsamer Wille für mein Leben. Das sind Gottes Ideen und Gottes guten Absichten, damit Leben gelingt und Glauben gelingt und etwas Heilsames in meinem Leben und von meinem Leben ausgehen kann. Gerade der das mit Interesse liest und hört und der sich daran halten möchte und sich danach sehnt und danach ausstreckt, der findet die Gnade. Und der ist in gesunder Weise in Gottes Gnade hinein gegründet. Das Ganze heißt aber auch, wenn man Luther zitiert, ist es ja auch umstritten, heißt nicht, dass am Ende die Bergpredigt eine göttliche Rhetorik ist, die nur das Ziel hat, in der Gnade zu landen. Darüber hinaus oder darunter ist und bleibt die Bergpredigt die gute Weisung Jesu für seine Gemeinde, für seine Kinder, von der er möchte, dass wir danach leben und dass wir immer mehr lernen, unser Leben danach auszurichten, dass wir daher Orientierung bekommen und dass wir es tatsächlich auch anpacken und Dinge verändern durch seine Kraft und durch seine Gnade. Ich glaube, der Schlüssel, dass man nicht nur ein Hörer ist, sondern auch ein Täter in diesem Fall, so wie Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Der Schlüssel dazu ist, dass man erkennt, wenn Jesus das hier sagt, dann will er mir nicht irgendwas aufbürden. Prinzip Gehorsam, Prinzip Tun, Hauptsache du tust, Hauptsache du gehorchst, ob es dir gefällt oder nicht. Dass man erkennt, Jesus will mir dann nicht irgendwas aufbürden, um mir das Leben schwer zu machen, sondern Jesus will mir das sagen, was alternativlos der Weg zum wahren Leben ist. Er will mir das sagen, was alternativlos zu einem gelingenden Leben führt. Mein Leben befreit, mein Leben erfüllt, mein Leben erneuert und mich leben lässt, wie der Schöpfer es sich vorstellt. Dass das, was er sagt, auch alternativlos ist, wenn es um die Ewigkeit geht, um einen Platz bei ihm im Himmel. Und das zu erkennen, hey, da geht es nicht um irgendeine Aufbürdung, sondern da geht es um gute, heilsame Worte Gottes, nach denen ich mich sehne, die ich schon so lange suche und nach denen ich jetzt mein Leben ausrichten darf. Hören oder auch befolgen, sich danach ausstrecken. Ich bringe in Erinnerung, Jesus spricht davon in Kapitel 5, dass wir uns versöhnen sollen, da wo wir unversöhnt sind. Und etwas später, dass wir vergeben sollen, wo man uns an uns schuldig geworden ist. Also die Worte, die ich höre, versöhne dich, wo du im Unfrieden bist. Suche die Versöhnung. Die Worte, die ich höre, vergib denen, die dir Böses getan haben, sonst kann Gott dir nicht vergeben. Wir hören es. Und jetzt ist die Frage, ob du dich aufmachst, ob du einen Weg suchst, in der Kraft Gottes ihn zu gehen. Ob du ein kluger Mann, eine kluge Frau bist oder eben töricht. Jesus spricht vom Ehebruch, der eben nicht erst dann beginnt, wenn man mit einer anderen Frau oder Mann ins Bett steigt, sondern schon im Begehren. Und das zeigt mir eigentlich meine Unfähigkeit, rein und treu zu bleiben im Sinne von Jesus. Aber mache ich aus dieser Not ein Gebet? Wende ich mich immer wieder ab von dem, was mich verunreinigen möchte und in die Untreue führen könnte? Oder lasse ich es laufen? Jesus sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Mit welchem Maß ihr den anderen richtet, werdet ihr gerichtet werden. Ich höre das. Was tue ich dann? Er sagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen und vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern tut Gutes denen. Ich höre. Was tue ich? Und Jesus sagt am Ende auch, es gibt zwei Wege und geht hinein durch die schmale Pforte auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Und du hast es vielleicht schon oft gehört, es gibt einen Weg zum Leben, einen Weg ins Verderben. Und auch hier steht Jesus und sagt, wer das hört und befolgt, wer durch diese schmale Pforte geht, zu Jesus kommt und befreit wird von Schuld und Sünde, und auf den Weg der Nachfolge geht, der hat das Leben. Jesus sagt, wer das hört und befolgt, ist ein kluger Mann, ist eine kluge Frau, trifft die beste Entscheidung seines Lebens. Wer das aber hört, kenne ich schon, nachdenkenswert, aber nicht befolgt und nicht diese Entscheidung trifft, gleicht dem, Jesus sagt, törichten Mann. Und sein Glaubensgebilde wird nicht halten in den Krisen, oder in der letzten Erprobung, wenn wir vor Gott stehen. Klug oder dumm, das entscheidet sich daran, ob ich nur ein Hörer bin oder bereit bin, Gottes Wort zu befolgen. Und das wiederum geht nur, wenn ich erkenne, dass er es so gut mit mir meint und dass ich das selber gar nicht hinkriege mit meinem Leben und mit dem Glauben und mit der Ewigkeit, sondern dass ich durch Gottes Gnade seinen Weg gehen möchte. Ein Beispiel zum Schluss. Es gibt Verkehrsordnungen. Manchmal wird man auch geblitzt. Man muss dann bezahlen. So 50 durch eine Ortschaft. Bei Rot hält man. Bei Grün kann man fahren. Und auf der Autobahn möglichst nicht 20, sondern ein bisschen schneller. Und diese Schilder und all so eine Sachen, Verkehrsordnungen. Und wir würden ja sagen, wenn die dann gelehrt werden und jemand sagt, ich kenne die alle, die Verkehrsordnungen. Ich finde sie eigentlich auch ganz gut. Ein paar sind zu viel, die versteht man nicht. Zwei könnten noch dazukommen. Aber das mit den Verkehrsordnungen ist eigentlich auch nötig. Ne? Wie soll das sonst funktionieren? Und dann steige ich ins Auto mit dem Wissen der Verkehrsordnungen und finde sie auch vielleicht gut. Ich steige ins Auto und gebe schon mal gleich ordentlich Gas mit 120 durchs Dorf. Ach, das ist rot, das interessiert eigentlich nicht. Ich bin auch gewohnt, bei Grün zu fahren. Rot, genau. Ich bin gewohnt, normal bei Grün zu fahren, aber heute fahre ich bei Rot voll rüber. Ach, und man soll immer links fahren. Ich fahre mal links und rechts auf der Autostraße und so weiter. Das heißt also, auf der einen Seite, Verkehrsordnungen sind gut. Ich kenne sie. Ich akzeptiere sie sogar vielleicht im Herzen. Da kommen wir auf die Innerlichkeit, ne? Die auch nicht unwichtig ist, damit es motiviert ausgeführt werden kann. Auf der einen Seite kenne ich sie, da sind die Verkehrsordnungen, und auf der anderen Seite tue ich sie nicht, halte ich mich nicht daran, sondern fahre gerade so, wie ich will, oder pick mir mal eine Ordnung raus, die mir in den Kram passt. Es gäbe ein Chaos, wenn es um den Verkehr ginge. Und irgendwann würde es mir das Leben kosten. Aber genau das tun viele, wenn es um Gottes Wort geht und um seine Ordnungen und um das, was Jesus sagt. Und hier hinein sagt Jesus, seid nicht nur Hörer, sondern befolgt auch das Wort Gottes. Dann gleicht ihr einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und es kommen die Stürme und Krisen, aber es hält stand. Amen, und wir singen ein Lied. Und nach dem Lied verabschieden wir uns von allen an den Bildschirmen, wünschen euch einen schönen Sonntag. Und hier haben wir noch die Mitgliederaufnahme dann.